Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
In 119 Gemeinden in Salzburg haben am gestrigen Sonntag Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahlen stattgefunden. Mit besonderer Spannung ist das Ergebnis von Salzburg Stadt erwartet worden. Und es ist durchaus zu einer Überraschung gekommen. Die KPÖ Plus unter Kai-Michael Danke ist erstmals in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt gekommen. Warum die Salzburg-Wahl heuer besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat und was die Ergebnisse für die kommenden Wahlen in Österreich in diesem Superwahljahr bedeuten könnten, bespreche ich heute mit Kurier-Chefredakteur Martin Gebhardt. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 11. März 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Die Salzburg-Wahl hat den Auftakt in das Superwahljahr in Österreich markiert. Heuer finden bei uns ja unter anderem EU-Wahlen, Nationalratswahlen sowie zwei Landtagswahlen statt. Ein Mitgrund, warum die Wahl am gestrigen Sonntag besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Über 400.000 Salzburgerinnen und Salzburger waren am gestrigen Wahlsonntag wahlberechtigt. Und sie haben durchaus für eine Überraschung gesorgt. Sowohl bei der Gemeinderatswahl als auch in der Stadt Salzburg erreichte die KPÖ Plus ein starkes Ergebnis. Der KPÖ Plus Spitzenkandidat zeigte sich deswegen gestern erfreut. Zitat: Die heutige Wahl zeigt, dass sich immer mehr Menschen eine ehrliche soziale Politik wünschen. Menschen sind auch bereit, anders zu wählen. Dieses Vertrauen ist ein großer Auftrag für uns, denn Wahlen schaffen die Ausgangslage für die nächsten 5 Jahre. Wir wollen den Menschen eine Stimme geben, die sich nicht mehr gehört fühlen, die nicht mehr mithalten können, für die das Leben zu teuer geworden ist. Wir müssen auch jene im Auge haben, die es sich nicht richten können. Wir sind auch für die da, die uns nicht gewählt haben. Zitat Ende. In 14 der 119 Salzburger Gemeinden wird das Rennen um den Bürgermeistersessel erst mit einer Stichwahl am 24. März entschieden. Darunter eben auch in der Landeshauptstadt. Hier heißt das Rennen Bernhard Auinger von der SPÖ gegen Kai-Michael Dankel von der KPÖ. Mit vorerst 82 Ortschefs bleibt die ÖVP jedoch klar Bürgermeisterpartei in Salzburg. 17 Gemeinden werden in Zukunft fix von SPÖ-Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geführt. Warum die Wahl jetzt in Salzburg heuer besonders viel Aufmerksamkeit erhalten hat und was diese Ergebnisse für die kommenden Wahlen in Österreich bedeuten könnten und vor allem, warum die KPÖ Plus so zulegen konnte, erklärt heute Kurier-Chefredakteur Martin Gebhardt. Hallo Martin.
Hallo.
Martin, zu Beginn mal die Frage, zu welchen Überraschungen ist es dann für dich bei dieser Wahl gekommen?
Na, eigentlich ist es nur zu einer riesigen Überraschung gekommen. Das ist die Landeshauptstadt Salzburg selbst. Dass hier die ÖVP so abgestürzt ist, dass die KPÖ Plus so stark geworden ist. SPÖ Nummer 1 war irgendwie klar.
Okay.
Aber sonst, im Rest des Landes, ist es ungefähr erwartbar gewesen, was da kommt. Und da ist auch klar, dass die meisten Bürgermeister noch immer von der ÖVP gestellt werden.
Mhm. Wir werden uns gleich ein bisschen genauer auf die Stadt Salzburg fokussieren. Davor vielleicht noch kurz die Frage, warum ist denn jetzt auf diese Wahl in Salzburg so ein besonderes Augenmerk gelegt worden? Warum ist die so wichtig?
Das sind zwei Punkte. Das eine ist natürlich wegen der Rolle der KPÖ. Mhm. Also nach Graz ist man hellhörig geworden. Die KPÖ kann auch Wahlen gewinnen. Da hat man natürlich gesagt, okay, werden wir sehen, ob das in Salzburg genauso ist. Und das Zweite, wir haben heuer ein Superwahljahr. Das heißt, wir haben dann noch die Innsbruck-Wahl, wir haben die EU-Wahl und wir haben die Nationalratswahl im September. Da ist so eine Gemeinderatswahl wie jene in Salzburg plötzlich wichtiger als wie normalerweise, weil es ein Zeichen ist. Wo geht es hin? Und vor allem in der Landeshauptstadt, wo natürlich von der Bevölkerung her das wirklich man schon nehmen kann, dass das irgendwie ein bisschen auch die Bundespolitik mitschwingt.
Wir werden auf diese Zeichen noch genauer zu sprechen kommen. Du hast jetzt schon die ÖVP angesprochen. In der Stadt Salzburg selbst war es ja eher ein bitterer Wahlabend für die ÖVP. Sie haben es nicht mal in die Stichwahl geschafft. Ist das eine Reaktion der Wählerinnen und Wähler auf die Bundespolitik? Kann man hier Schlüsse ziehen?
Na, eigentlich nicht wirklich, weil eigentlich ist es eine Reaktion auf die Art und Weise, wie in Salzburg, in der Stadt und im Land Politik und auch ÖVP-Politik gemacht worden ist. Mhm. Der Wechsel von Bräuner zu Kreibich, zu Florian Kreibich, wurde viel zu spät gesetzt. Meiner Meinung nach haben sich auch die Landespartei und alle viel zu wenig in diesen Wahlkampf eingemischt. Man hat keine richtigen Themen gehabt. Man wusste, dass Wohnen ein entscheidendes Thema sein wird. Leistbares Wohnen. Man hat keine Antwort darauf gehabt. Und jetzt muss man natürlich sagen, die ÖVP war ja nie die ganz starke Partei früher. Unter Heinz Schaden hat die ÖVP ebenfalls nicht mehr Prozente zusammengebracht wie jetzt. Aber danach ist der Herr Bräuner gekommen, nach dem Abgang von Heinz Schaden. Die ÖVP hat zuletzt zugelegt und sie hatte theoretisch das Potenzial, das auch weiterzuführen. Aber sie hat es eigentlich vermasselt. Mhm. Für die Bundespolitik ist es nur insofern blöd, weil es ein Superwahljahr ist und wenn natürlich man geht mit einer gewissen Hypothek jetzt in dieses Wahljahr. Man hat gesagt, okay, Salzburg, boah. Man hat diese Niederlage hinnehmen müssen.
Mhm. Vor allem,
das ist schwierig.
Weil Salzburg ja generell schon eher als konservatives Bundesland gilt. Das heißt, das schmerzt jetzt schon die Bundes-ÖVP doch durchaus ein bisschen.
Ja, genau. Konservativ, man muss natürlich eins sagen, Salzburg ist sehr lange von SPÖ regiert worden. Mhm. Also das ist zwar, man sagt immer, das bürgerliche Salzburg war trotzdem von der SPÖ regiert, aber zu Schluss von der ÖVP. Aber dass in so einem bürgerlichen Salzburg die KPÖ so stark ist, das ist natürlich die große Überraschung und da werden sich die Parteistrategen noch einiges überlegen müssen.
Mhm. Kommen wir ein bisschen genauer zur Stadt Salzburg. Der Wahlsieger war ja der SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger. Ist das jetzt ein großer Erfolg für den SPÖ-Mann, der zuvor schon zweimal in der Stichwahl unterlegen ist?
Ja, wenn man genau hinschaut, ist es kein großer Erfolg. Erfolg ist es, dass er die Nummer 1 ist. Mhm. Da muss man schon sagen, okay, er ist die Nummer 1. Er hat aber, die SPÖ hat verloren. Sie ist dennoch, weil die ÖVP so weit abgestürzt ist, die Nummer 1 geblieben. Das heißt, es ist eigentlich irgendwie für ihn, für Bernhard Auinger, die Gunst der Stunde, dass sich alles so verschiebt, dass er am Ende die Nummer 1 ist, obwohl er Wählerstimmen verloren hat.
Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, es war ja eigentlich mehr ein Abend mit gemischten Gefühlen für die SPÖ, weil eben gerade, hast du es gesagt, einerseits Platz 1, aber andererseits auch das schlechteste Ergebnis in der Zweiten Republik. Kann es die SPÖ da jetzt schaffen, hier eine gute Wahlkampfstrategie für die Stichwahl in 2 Wochen aufzubauen? Was erwartest du jetzt von ihnen?
Naja, also man theoretisch, die Ausgangslage ist klar. Man wird schauen, dass man die Wähler von ÖVP, von FPÖ und von den restlichen bekommt und man wird in gewisser Weise auch versuchen, eine etwas Anti-KPÖ-Stimmung zu kreieren. Das heißt, wenn der SPÖ das gelingt, dann wird Bernhard Auinger der nächste Bürgermeister von Salzburg sein, das nächste Stadtoberhaupt. Es kann natürlich auch sein, dass aus der Nichtwählerschaft Kai Michael Dankl für die KPÖ, so KPÖ Plus, so und so viele Stimmen gewinnt. Dann wird es eher knapp. Am Wahlsonntag gestern war es ja sehr knapp. Ich meine, da ist, glaube ich, etwas mehr als 1% nur Unterschied zwischen den beiden.
Ja, du hast jetzt Dankl schon angesprochen. Das war ja durchaus die Sensation, dass die KPÖ hier so gut abgeschnitten hat. Sind die Salzburger denn so empfänglich für eine eigentlich überholt geglaubte Ideologie?
Ja, das Problem ist, ich glaube, es geht nicht mehr um die Ideologie. Es geht auch nicht mehr um den Namen KPÖ. Es geht darum, dass Kai Michael Dankl ein sehr gewinnender, ein sehr freundlicher Kandidat ist, der den Kontakt mit der Bevölkerung sucht, der die Probleme aufnimmt, der sich das genau anschaut. Und wir wissen schon aus Graz, das ist den Menschen wichtig, das ist der Bevölkerung wichtig, vor allem die, die unter bestimmten Umständen darunter leiden, wenn es ums Wohnen geht, wenn es um die Lebenshaltungskosten geht. Und das reicht ihnen. Und da wird auch nicht mehr hingeschaut, ob der jetzt unter KPÖ antritt oder unter einem anderen Namen. Ich glaube, das ist eher der Person geschuldet, genauso wie es in Graz dem Herrn Kaltenegger und der Frau K. geschuldet war und geschuldet ist.
Das heißt, du würdest schon sagen, in beiden Landeshauptstädten hat es eher an den Personen gelegen und jetzt nicht an den Aufschwung der Kommunistischen Partei.
Ja, das ist richtig. Dennoch ist das Ergebnis der Aufschwung der Kommunistischen Partei.
Natürlich,
und das ist natürlich, das muss allen, die Politbeobachter sind, etwas Unruhe erzeugen, wie es möglich ist, dass eine Partei, die vor wenigen Jahren, vor 10 Jahren oder was, hättest du nie eine Chance gehabt, unter KPÖ in Österreich zu realisieren. Mhm. Jetzt haben wir eine Bürgermeisterin in Graz und es könnte auch sein, dass wir einen Bürgermeister in Salzburg haben. Und immerhin sind das 2 große Landeshauptstädte.
Absolut, ja. Ja. Gibt es da auch schon, oder was sagen denn auch die internationalen Stimmen zu diesem, du hast es gerade gesagt, das Ergebnis ist ein Aufschwung für die KPÖ, für die Kommunistische Partei. Wie wird denn darauf reagiert?
Naja, da wird ein bisschen mit Staunen reagiert natürlich, weil man hört ja nur Kommunistische Partei
natürlich,
Österreich.
Ja.
Und als internationaler Beobachter gibt es ja viele, die sehen nicht die lokale Situation in den beiden Landeshauptstädten. Und dass eben die Personen, die da für die KPÖ kandidiert haben und jetzt auch weiterhin kandidieren, schauen, wie sie die lokale Situation nutzen. Die Nagelprobe ist ja dann die Nationalratswahl, ob das auch österreichweit so sein könnte, dass die KPÖ zulegt. Ich glaube es eher nicht. Ich meine, sie wird besser abschneiden, aber da hat sie ja, oder ist ja unter, glaube ich, 1% oder zwischen 1-2% gegründet. Ich glaube nicht, dass es so viel besser abschneiden wird, weil es nicht dieses Momentum gibt, dass ich lokal direkt zeigen kann, was ich ändern kann. Ja.
Du hast jetzt gerade schon begonnen, ein bisschen die Schlüsse auf die Nationalratswahl zu ziehen. Deshalb bleiben wir vielleicht gleich bei dem Punkt. Was hat diese Wahl denn jetzt generell noch so für Vorzeichen gegeben für die kommenden Wahlen, vor allem für die Nationalratswahl, die bevorsteht?
Naja, die ÖVP wird schauen müssen, wie schnell sie diese Wahlniederlage verdaut und selbst in die Offensive gelangt danach. Das wird relativ rasch gehen, aber natürlich in wenigen Wochen ist die Wahl in Innsbruck. Wenn das ähnlich ist, dann steht man schon vor sehr großen Schwierigkeiten in Bezug auf die EU-Wahl und die Nationalratswahl. Die SPÖ muss das auch mit gemischten Gefühlen sehen, weil natürlich Andreas Babler ist innerhalb der Partei mit einem sehr linken Kurs angetreten und hat dort beim Bundesparteitag die Mehrheit bekommen und ist jetzt nochmal beim nächsten offiziellen Bundesparteitag nochmal mit einer großen Zustimmung bestätigt worden. Aber jetzt gibt es natürlich eine Gruppe links von ihm, die theoretisch auch viel von dem abdecken könnte. Und deswegen, glaube ich, wird auch die SPÖ jetzt einmal schauen, wie sie bei der Stichwahl sich abgrenzen kann und wie sie sich dann auch im Hinblick auf die Nationalratswahl davon abgrenzen kann. Mhm. Also das sind die bezüglich der Dominanz der FPÖ wird Salzburg wenig ändern. Die FPÖ hat zugelegt, nicht viel, aber mehr war in Salzburg nicht zu erwarten. Auf Bundesebene wird das ganz anders aussehen.
Stichwort FPÖ, man muss aber schon sagen, dass die Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Swatzek nicht reüssieren konnte. In ihrem Heimatbezirk Groß-Gmain hat sie sogar über 6% der Stimmen verloren. Ist das jetzt also vielleicht ein Vorzeichen, dass die FPÖ doch nicht so zulegen wird, wie man es ihr immer zusagt?
Nein, das ist kein Vorzeichen in Richtung Bund. Das ist einerseits, ich meine, das ist schon dem auch geschuldet, dass sie ist jetzt in einer Regierung. Die Position ist ein bisschen anders, als wenn man nur Opposition ist, als wenn man nur auf der Oppositionsrolle angreifen kann. Und ich glaube, das muss so erklärt werden. Dass das sich auswirken könnte auf die Bundeswehr, das glaube ich nicht.
Okay, dann schauen wir noch kurz auf die Grünen. Das war auch ein eher wenig ruhmreicher Abend für die Grünen, weil sie auch Stimmen verloren haben. Siehst du da Auswirkungen auf den Bund oder auch hier eher kann man da eher keine Rückschlüsse ziehen?
Naja, bei den Grünen war es so, dass sie natürlich auch bei der Landtagswahl in Salzburg im Vorjahr einiges verloren haben. Dass sie da wirklich also nicht sehr gut aufgestellt sind, nicht so gut, wie sie schon waren. Weil die Grünen waren ja vor etlichen Jahren die große Überraschung in Salzburg. Aber da glaube ich auch, dass das auf die Bundesebene wenig Auswirkungen haben wird. Die sind nicht so im Fokus gestanden. Also bei der Salzburg-Wahl, wenn es um die Stadt geht, ist es eben um SPÖ, ÖVP, KPÖ oder SPÖ, KPÖ, ÖVP, um die richtige Reihenfolge zu nennen, gegangen.
Dann einmal noch kurz zurück zu Auinger und Dankl. Am Palmsonntag geht es zwischen den beiden in die Stichwahl. Jetzt hast du vorher schon gesagt, es war so knapp zwischen den beiden. Das heißt, man kann jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, wer hier das Rennen machen wird, oder?
Man kann es nicht sagen, ja. Natürlich wird erwartet, dass Bernhard Auinger im konservativen Lager fischen kann.
Ja.
Bei jenen, die sagen, Salzburg kann keinen kommunistischen Bürgermeister haben. Aber andererseits, wie wir schon vorher gesagt haben, KPÖ ist da zweitrangig. Da geht es um die Person von Kai-Michael Dankl. Und da kann er natürlich, und der hat vor allem auch bei den Jugendlichen, die schon wählen können, sehr viel Rückhalt. Der hat sehr viel Rückhalt in den Außenbezirken von Salzburg, wo es wirklich darum geht, leistbares Wohnen zu ermöglichen. Also gelaufen ist es noch nicht für Bernhard Auinger.
Mhm. Aber eigentlich könnte man sagen, du hast jetzt vorher schon betont, es ging ja wirklich um die Person Dankl, der sehr sympathisch auch rübergekommen ist. Man sieht Bilder, wo er sein Baby in der Trage vor sich trägt und trotzdem seinen Job ausübt. Du hast gesagt, er hat die Jungen angesprochen.
Wobei man muss schon eins sagen, er spielt mit diesen Bildern.
Natürlich, ja.
Gezielt, also diese Bilder werden gezielt eingesetzt.
Aber er hat es geschafft, die Jungen anzusprechen.
Ja, klar,
er hat es geschafft,
das stimmt.
Hast auch gesagt, er hat auf die richtigen Themen gesetzt, wie zum Beispiel leistbares Wohnen. Das heißt, eigentlich könnten sich die anderen Parteien, die anderen Kandidatinnen und Kandidaten für alle kommenden Wahlen doch hier auch einiges von ihm abschauen.
Ja, das hätten sie eigentlich schon seit der Landtagswahl abschauen können, weil man gesehen hat, wie sehr er in der Stadt zugelegt hat.
Mhm. Das heißt, das haben sie hier schlichtweg versäumt.
Ja klar, das haben sie versäumt. Sie haben es nicht zustande gebracht, bis zur Gemeinderatswahl irgendwelche Antworten auf den Tisch zu legen, wo sie ihm den Wind aus den Segeln genommen hätten.
Mhm. Dann abschließend noch kurz die Frage, kaum eine Rolle haben gestern ja die Kleinparteien, wie zum Beispiel die Impfgegnerpartei MFG gespielt. Denen hat man ja vor gut 2 Jahren noch zugesagt, dass sie eine Bedrohung für die etablierten Parteien werden könnten. War es das jetzt mit diesen Parteien oder könnte hier vielleicht doch noch ein Comeback kommen?
Naja, mit der MFG glaube ich war es. Die haben ein Thema gehabt, das war Corona, das war die Pandemie. Das ist vorbei. Ja, also das glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die bei der Nationalratswahl irgendeine entscheidende Rolle spielen. Außerdem, den Protest, den MFG, den hat jetzt alles die FPÖ übernommen. Also diese Wähler, die vielleicht, wenn es die Situation ein bisschen anders wäre, FPÖ gewählt hätten, also MFG gewählt hätten, die wählen jetzt FPÖ. Und die FPÖ hat dieses Potenzial bei sich aufgefangen.
Martin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen.
Danke fürs Gespräch.
Alle Ergebnisse, Analysen und Reaktionen zum Nachlesen gibt's natürlich auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Unternehmer René Benko wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Wie die Bild am Sonntag berichtete, hat die Behörde bereits im November ein Verfahren gegen Benko eingeleitet. Über das komplexe Firmengeflecht des Österreichers sollen dem Bericht zufolge 3-stellige Millionenbeträge ins Ausland gebracht worden sein. Konkret soll es bei den Ermittlungen um den Kauf und die Sanierung des alten Hertie-Warenhauses nahe des Münchner Hauptbahnhofs gehen. Für das Projekt sammelten Benkos Firmen rund 1 Milliarde Euro bei Investoren und Banken ein. Benkos Firmen hätten gegenüber den Kreditgebern stark überhöhte Angaben über künftige Mieteinnahmen gemacht, um so höhere Darlehen zu besseren Konditionen zu erhalten. Anschließend sei aber ein Großteil des Geldes über eine luxemburgische Firma ins Ausland geflossen. Erste Hinweise kamen dem Vernehmen nach von der deutschen Financial Intelligence Unit, einer Unterbehörde des Bundesfinanzministeriums, die auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung spezialisiert ist. Die Ermittler würden sich jetzt mit Behörden in Österreich, Luxemburg und Liechtenstein austauschen und es für sehr wahrscheinlich halten, dass Benko über Verfügung die Staatsanwaltschaft noch Benkos Anwalt wollte sich bei der Bild zu den Vorwürfen äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und in der Causa um den im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang Verurteilten und in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum genannt, eingewiesenen Josef F., ist die Einholung ergänzender medizinischer Unterlagen notwendig. Das Oberlandesgericht Wien hat deshalb die in Krems ausgesprochene bedingte Entlassung aus den Maßnahmen in den Normalvollzug aufgehoben. Das teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Kremser Landesgerichts, mit. Und ohne Aufsicht auf eine rasche Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Hamas hat am heutigen Montag im Gazastreifen der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Saudi-Arabiens König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, den, Zitat, abscheulichen Verbrechen im Gazastreifen ein Ende zu setzen. Beide Kriegsparteien meldeten unterdessen neue Gefechte. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.